Hallo da draußen. Bevor die Episode gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Komm doch mal wieder rein zu uns in eine der Globetrotter-Filialen bei dir um die Ecke. Denn die Workshop- und Veranstaltungssaison ist gestartet. Dich erwarten authentische Abenteuergeschichten, wertvolle Inspiration und Profi-Know-how. Das alles in entspannter Clubhütten-Atmosphäre. Sichere dir jetzt die begehrten Tickets und komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Das ganze Programm findest du auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Rausgehört.
Ich war schon immer eher die Macherin als die Träumerin. Viele träumen ja von tollen Touren, die sie vielleicht mal im Rentenalter machen. Und von daher war das für mich eigentlich auch klar, dass ich mit Kind das irgendwie hinkriegen werde.
Das A in ihrem Namen steht definitiv für Abenteuer. Astrid Dehr ist langjährige Reiseleiterin auf den höchsten Bergen der Welt, liebt den Bergsport und das Vanlife und ist quasi nebenbei auch noch alleinerziehende Mama. Das Kind, na klar, auch mittlerweile reisebegeistert und so gehen die beiden oft gemeinsam auf große Reise. Ich will von Astrid wissen, wie sich ihr Leben als Mama verändert hat und sie trotzdem weiter auf Reisen geht, wie sie das organisatorisch alles hinbekommt und natürlich, wie sie ihren Sohn nach und nach mit dem Reisefieber angesteckt hat. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hi, grüß dich.
Hallo, freut mich, dass ich da bin.
Du, sag mal, ist in deinem Reisepass überhaupt noch irgendwo eine freie Stelle oder ist schon alles zack, zack, zack vollgestempelt?
Ja, ich habe ja schon viele Reisepässe verbraucht quasi und hatte auch zeitweise 2 oder 3 Pässe gleichzeitig, wenn ich viele Reisen hintereinander gemacht habe. Also kann ich jetzt nicht zählen, wie viele Stempel ich schon gesammelt habe im Laufe meines Lebens.
Ja, das glaube ich. Aber heute hier, wir treffen uns ja im Globetrotter-Store in München. Hast du ihn auch dabei oder nicht, deinen Reisepass? Hast du den immer am Start?
Nein, natürlich nicht.
Okay, nur wenn es sein darf. Nur
wenn es, ja genau, sein okay. muss.
Man kann sagen, du hast ein Abenteuerleben schon hinter dir und noch viele Pläne vor dir. Das alles jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Wenn man so auf deinen Lebenslauf schaut, eigentlich musste es ja so kommen, weil deine Eltern, die haben dich ja schon als Kleinkind mit auf große Reisen genommen, zum Beispiel auf Sahara-Touren. Was sind eigentlich so deine ersten Reiseerinnerungen, die du im Kopf hast?
Oh, meine ersten Reiseerinnerungen, das ist schwer zu sagen, weil ich grundsätzlich ein schlechtes Gedächtnis habe. Ach, okay. Aber ich kann mich schon sehr gut erinnern an ja unsere Sahara-Reisen, zum Beispiel an unseren Unimog. Wir hatten mal so ein großes Reisefahrzeug, Unimog, den meine Eltern selber ausgebaut haben. Und damit sind wir unter anderem durch Algerien, durch die Zentralsahara gefahren. Und dieses Fahrzeug haben mein Bruder und ich geliebt, weil da oben auch so eine große Luke war, wo man rausschauen konnte. Ja. Und wir sind eben da quer durchs Gelände gefahren, auch abends dann Camp aufgebaut in der Nähe von der Düne. Und das hat uns immer gut gefallen, auch wenn wir mal irgendwo stecken geblieben sind, dann war das großes Abenteuer für uns und meine Eltern waren im Stress, das Fahrzeug wieder rauszukriegen und uns hat es Spaß gemacht.
Ihr habt rausgeschaut und angefeuert ja, und die Eltern so ungefähr. Dachten, hoffentlich geht das hier gut, ja. Kann ich mir so vorstellen, mit Windelbergen auf dem Dach, glaube ich, hat es das irgendwo mal beschrieben.
Ja, das war so meine erste Afrika-Reise, als ich 1 Jahr alt war, glaube ich, sind meine Eltern von München bis nach Nairobi eben durch Afrika gefahren, auch durch den Südsudan und durch Ägypten durch. Wirklich sehr einsame Strecken, damals ohne Satellitentelefon und Handy und GPS gab es ja alles damals noch nicht. Und da haben sie eben ganze Windelberge von zu Hause mitgenommen und auf den Land Rover damals geladen. Und alles, was man so braucht, eben unterwegs nicht bekommt, mitgenommen.
Also, ja. Echt verrückt, dass dein Abenteuerleben so früh quasi schon begonnen hat. Ja. Und man kann ja sagen, das ist immer weitergegangen. Du hast es irgendwann selbst übernommen, dieses Abenteuerleben auch von deinen Eltern, bist selbst Mutter mittlerweile. Und vor allem diese Leidenschaft für Afrika, die hast du auch geerbt gewissermaßen. Was würdest du sagen, was macht Afrika, die Magie Afrikas für dich aus?
Oh, ja, Afrika ist ja ein ganzer Kontinent. Es wird ja oft von Afrika wie von einem Land gesprochen. Ist natürlich sehr vielfältig. Also mich wird's immer nach Marokko ziehen. Ich habe ja auch Reiseführer bei Marokko geschrieben, die ich auch mehr oder weniger geerbt habe von meiner Mutter, weil es ein wahnsinnig vielfältiges Land ist, sowohl kulturell als auch von den Landschaften. Und man kann dort auch outdoormäßig praktisch alles machen, von Bergsteigen über Surfen und Mountainbiken. Also mich wird's immer nach Marokko ziehen. Mich wird's aber auch immer ins südliche Afrika ziehen, weil ich ja eben mit meinem Landcruiser ganz Afrika durchquert habe und dann 10 Jahre lang quasi das Auto dort geparkt hatte in Südafrika bei Freunden und immer zurückgekehrt bin und 2 Monate Runde gedreht habe im südlichen Afrika. Und da ist einfach die Magie, diese Weiten und die Wildnis und natürlich das Wildlife, die Tiere. Also das gibt's einfach nirgendwo auf der Welt, dass man so direkt am Wasserloch campen kann und im Laufe des Tages kommen alle Tiere vorbei und man erlebt sie wirklich hautnah. Da kommt auch ein Elefant ans Zelt und ja, nachts auch mal die Hyänen ans Zelt und zerkauen die Schlappen, die vorm Zelt stehen und solche Geschichten. Also ja, das habe ich schon oft vermisst auf meinen Südamerika-Reisen jetzt, weil mein Fahrzeug ja jetzt in Südamerika ist. Da habe ich mich manchmal zurückgesehnt nach Afrika. Also das wird immer da bleiben, diese Afrika-Sehnsucht.
Spannendes Stichwort. Da wollte ich nämlich eh auch nachfragen in dieser Episode. Du hast ein ganz besonderes Fahrzeug, man kann fast sagen eine Beziehung. Zu einem Toyota Land Cruiser ist es, glaube ich.
Ja.
Mit dem warst du gerade wieder auf Abenteuertour. Aber bevor wir darüber vielleicht sprechen, kurz mal die Geschichte zwischen dir und diesem Toyota. Die ist ja eine langjährige Beziehung, kann man sagen. Wie ging das los
ja,
damals?
Ja, es ist schon fast wie mein Baby inzwischen, weil ich seit 20 Jahren mit dem Fahrzeug unterwegs bin. Ja, muss ich ein bisschen ausholen. Sobald ich meinen Führerschein hatte, war eigentlich mein Plan, die gleichen Reisen zu machen, die meine Eltern schon mit mir und meinem Bruder gemacht haben, eben ein Fahrzeug ausbauen und mit dem nach Afrika fahren. Und das habe ich als Studentin auch gemacht. Erst mit VW-Bus nach Libyen und Algerien und auch nach Westafrika alle möglichen Sahara-Touren gemacht, mit Fahrzeugen teilweise dort verkauft. Mhm. Und als Studentin dann in den Semesterferien. Und dann war aber der große Traum, einmal Afrika zu durchqueren. Und daran habe ich dann schon gearbeitet, bevor ich meine Diplomarbeit gemacht habe. Und meine Diplomprüfungen haben wir gesucht nach einem alten Landcruiser, mein damaliger Freund und ich. Und haben den eben entsprechend hergerichtet für eine Afrika-Durchquerung. Und dann ging es gleich nach dem Diplom, ging es eben los.
Das ist als Belohnung, kann man sagen.
Ja, genau.
Auch, oder?
War schon ein bisschen Belohnung, habe ich schon ein bisschen drauf hingefiebert, dass wenn endlich der ganze Stress vorbei ist, dass wir losfahren und sind in der ersten Etappe von München nach Nairobi gefahren in 3 Monaten. Und dann ging es eben weiter in Etappen durch Afrika.
Ich glaube, von Nord nach Süd bist du gefahren, immer in so 2-Monats-Touren ungefähr.
Ja, genau.
Wie hast du das immer wieder so freigeschaufelt im Alltag, dass es gepasst hat? Oder hattest du da noch keine Arbeit direkt nach dem Studium und es ging ein bisschen einfacher?
Also diese 3 Monate für die Afrika-Tour, die waren auf jeden Fall noch freigehalten. Mir war klar, danach fange ich erst zum Arbeiten an, eben das war die Belohnung. Und dann hatte ich kurzzeitig eine Festanstellung als Redakteurin in einem Reise- und Bergverlag. Da habe ich mich aber wie im Gefängnis gefühlt. Das ging überhaupt nicht. Ich wusste, das geht jetzt mein Leben lang dann so weiter mit maximal 2 oder 3 Wochen Urlaub am Stück und keine großen Reisen mehr. Da habe ich nach der Probezeit gekündigt und habe mir gedacht, das muss auch anders gehen. Und so habe ich es dann auch hingekriegt. Ich habe Reiseleitungen gemacht für Trekkingtouren weltweit, habe meine Marokko-Bücher und andere Bücher geschrieben und als Reisejournalistin gearbeitet. Und so konnte ich das immer einteilen. Da war dann immer ein fester Zeitraum im Jahr geplant, also schon ein Jahr im Voraus, wo ich 2 Monate wegfahren konnte mit dem Fahrzeug. Und so ist es jetzt eigentlich auch noch. Ich schaufel mir das so frei, bin vorher ziemlich im Stress, auch arbeitsmäßig, aber dann bin ich weg. Und das ist unglaublich wichtig für mich, für meine Freiheit.
Ja, du hast ja gerade auch die Tour erwähnt, die gerade erst hinter dir liegt und dein Sohn war auch dabei. Können wir kurz mal an dieser Stelle einflechten in die Geschichte, denn alles passt ja zusammen. Erstmal lange Tour, Abenteuer, dein Sohn mit dabei, dann noch der Toyota Land Cruiser. Das war eigentlich perfekt, oder? Was für ein Abenteuer hast du gerade erlebt?
Wir sind gerade von Ecuador durch Kolumbien gefahren bis nach Cartagena an der Karibikküste und haben dann das Fahrzeug nach Panama verschifft, weil die Darien Gap zwischen Kolumbien und Panama ist ja unpassierbar. Es ist das einzige Stück, das von der Panamericana, also dem Pan American Highway, unterbrochen ist, weil es undurchdringlicher Regenwald ist. Da muss man verschiffen und mein zweites Projekt quasi nach der Afrika-Durchquerung war eben Südamerika zu durchqueren. Und das hatte ich schon begonnen, bevor mein Sohn auf die Welt kam. Und dann kam mein Sohn auf die Welt, dann war auch das große Fragezeichen, kann ich das jetzt noch realisieren? Er war aber dann, als er 3 Monate alt war, zum ersten Mal mit mir in Patagonien unterwegs. Und dann sind wir in Etappen eben durch Südamerika gefahren, immer wieder die 2 Monate. Und jetzt waren wir knapp 3 Monate unterwegs, hauptsächlich in Kolumbien. Und das nächste Mal geht's weiter durch Mittelamerika. Also das Auto steht jetzt in Panama City und wartet auf weitere Reise.
Ja, du musst ja alles immer parallel organisieren, quasi die Bälle in der Luft halten und jonglieren. Das Auto, dein Kind, du, die Arbeit. Also es ist ja viel parallel zu tun.
Ja,
vielleicht nochmal kurz zu deinem Sohnemann. Der kommt jetzt ja mit. Er ist auch ein Abenteurer, hat so die Gene quasi mit übernommen, was ja sehr praktisch ist auch für dich. Aber ich kann mir vorstellen, damals allein schon die Schwangerschaft, das hat ja dein Leben erstmal auf den Kopf gestellt. Du warst ja vorher rund um die Uhr, nenne ich jetzt mal, Abenteurerin im Herzen. Du hast aber gesagt, okay, jetzt bin ich halt schwanger, So ist es halt. Ich bin irgendwann alleinerziehend. Ich mache trotzdem weiter mit meinen Abenteuern. Und dann kam es halt so, dass du wirklich in Patagonien mit Baby im Bauch unterwegs warst.
Ja.
Wie hast du das damals organisiert?
Ja, da war ich ja noch sehr früh in der Schwangerschaft. Da musste ich noch nicht viel organisieren. Da bin ich einfach losgefahren wie zuvor auch. War aber die erste längere Reise allein. Eben bis nach Südpatagonien, bis nach Puerto Natales und dann durch die Fjorde, durch die chilenischen Fjorde wieder zurück. Ich wusste schon, jetzt kommt da ein neuer Lebensabschnitt auf mich zu und wusste nicht, wie wird das jetzt zukünftig mit den Reisen, wie kann ich das eben zukünftig organisieren mit Kind. Aber mir war eigentlich klar, dass ich es irgendwie hinkriegen werde, weil ich eben nicht mein ganzes früheres Leben verlieren wollte und weil Reisen einfach immer ein Bestandteil meines Lebens war, seit kleinster Kindheit auch. Und weil es mir meine Eltern ja auch vorgemacht haben.
So, und dann ging es ja weiter. Das Kind, der kleine Mann, kam ja dann in Deutschland auf die Welt. Und dann ging es aber recht schnell wieder nach Patagonien.
Ja, dann ging es schon wieder nach Patagonien, weil ich mein Fahrzeug über die Grenze bewegen musste. Sonst hätte ich Ärger mit dem Zoll bekommen. Ja. Und hatte mir auch überlegt, was mache ich jetzt? Kind war gerade eben 5 Monate alt. Drehe ich jetzt nur eine kleine Runde oder fahre ich gleich weiter mit meinem Projekt da durch Südamerika zu fahren? Und damals war da eine Freundin dabei, allein hätte ich es da nicht geschafft. Und wir waren, glaube ich, 5 Wochen oder so, 4 oder 5 Wochen waren wir unterwegs und haben eben eine Runde von Bariloche aus durch Chile und Argentinien gedreht, haben im Zelt übernachtet. Es war auch sehr kalt. Ich meine, war natürlich schon alles neu für mich, dann Camping mit Kind. Ich habe schon unter arktischen Bedingungen gekämpft und weiß, was ich aushalte und was ich an Ausrüstung brauche, aber fürs Baby wusste ich es natürlich noch nicht.
Was hattest du dabei? Ich stelle mir das sehr spannend vor, sowas zu packen. Also ich finde schon für meine Kinder immer anstrengend zu packen, wenn es in Deutschland irgendwo weggeht.
Ja, das
heißt,
stimmt.
Du musst es ja für eine andere Klimazone packen, für alle Möglichkeiten, die es gibt. Da ist ja auch das Klima von bis. Ne? Also es kann ja schnell mal 0 Grad Nacht sein und tagsüber richtig warm werden.
Ja,
auch.
Genau, so war es.
Also ja, wie hast du gepackt fürs Baby?
Ja, ich hatte halt einen ziemlich warmen Schlafsack dabei, also diese Baby-Strampel-Schlafsäcke, die man nicht runterstrampeln kann. Ja. Und natürlich Mütze und warme Kleidung und habe den gut eingepackt im Zelt. Und ich hatte auch so eine Doppelmatte, die hat sich sehr bewährt, dass das Baby nicht immer da in den Schlitz fällt und auf dem kalten Boden liegt. Und ich habe halt so gepackt, wie ich gedacht habe, dass es passt. Und es hat dann auch halbwegs gepasst. Und sonst bin ich ganz gut im Improvisieren. Und es war ja eigentlich nur nachts kalt und tagsüber waren die Temperaturen gemäßigt. Und das hat eigentlich recht gut funktioniert.
Und hat sich die Geschichte an der Stelle wiederholt? Hattet ihr wieder Windelberger auf dem Dach vom Landcruiser?
Ja, ich hatte wieder jede Menge Windeln dabei, weil in Südamerika das auch alles ein bisschen teurer ist. Und sonst habe ich gestillt, also ich musste zum Glück keine Babynahrung mitnehmen oder so. Aber die Nächte waren eben sehr schlecht und er ist abends auch sehr schlecht eingeschlafen. Und ich bin dann tagsüber aber trotzdem Auto gefahren und zwischendrin gestillt. Und wenn wir angekommen sind, Zelt aufgebaut und Campingkocher angeschmissen. Und es sind ja schon immer sehr viele Aufgaben auf einmal, die man da bewältigen muss. Egal, ob man jetzt mit Baby oder mit Kleinkind unterwegs ist. Jetzt war ich ja viel mit meinem Sohn eben noch alleine unterwegs. Es ist schon eine große Herausforderung, aber es ist auch sehr schön und wie es ja immer so schön heißt, man sieht dann die Welt in Kinderaugen und man entschleunigt vor allem auch, weil man einfach nicht so große Etappen machen kann oder nicht so viel machen kann und länger an einem Ort bleibt, wo es vielleicht schön ist, damit nicht zu viel Stress aufkommt.
Was würdest du sagen, die Region Patagonien ist ja sehr vielfältig, viele Berge und Klimazonen, die man da erleben kann. Ist das was für Kinder und junge Eltern? Ist das geeignet oder im Nachhinein würdest du sagen, vielleicht doch lieber eine andere Region wäre besser gewesen?
Ja, eine andere Region wäre wahrscheinlich besser. Patagonien eignet sich jetzt mehr für ein bisschen größere Kinder, mit denen man auch Wanderungen machen kann oder irgendwo paddeln oder eben viele Outdoor-Aktivitäten machen kann. Wobei damals als Baby, ich konnte ihn ja noch gut in der Trage tragen. Von daher haben wir da auch Wanderungen gemacht und war auch schön und haben auch an tollen Seen gecampt. Mhm. Das ging schon ganz gut, aber jetzt grundsätzlich würde ich Patagonien eher sagen für ein bisschen ältere Kinder. Nur mein Auto stand halt da, von daher.
Was willst du machen? Ja. Und du hast ja deine Freundin dabei, also es war ja alles wirklich gut organisiert. Und das Abenteuergehen, das steckt halt in dir, das steckt auch in deinem Sohn mittlerweile, weil wenig später seid ihr dann ja ins nächste Abenteuer aufgebrochen, dann nach Frankreich. Warum gerade Frankreich? Was war so die Überlegung dahinter?
Ja, das war ja schon der erste Corona-Winter quasi, Corona-Sommer, so rum, wo man nicht so wahnsinnig viel Bewegungsfreiheit hatte und das war halt dann eine Möglichkeit mit dem Campingfahrzeug von meinen Eltern einfach an die Atlantikküste fahren. und ein bisschen schöne Zeit am Strand haben und in den Pyrenäen ein bisschen wandern und Radl fahren. Und das war, was eben zu der Zeit möglich war. Und ich wollte unbedingt was unternehmen und aktiv sein. Und von daher hat sich das angeboten.
Das heißt, du hast dann irgendwie eine Kraxe mit dabei, hast du viel getragen und sonst. Wie wart ihr unterwegs mit dem Fahrrad? Ihr wart ja nicht nur mit dem Bus, ihr habt ja auch so ein bisschen die Natur erkundet. Wie waren so die Tage? Was habt ihr erlebt?
Ja, ich hatte mein Fahrrad dabei und auch den Kinderanhänger und eben die Kraxe. Und dann haben wir einfach geschaut, was kann man machen. An der Atlantikküste konnte man ja gut radeln, ohne große Steigungen, mit dem Kind im Fahrradanhänger und eben ein bisschen im Sand buddeln und ein bisschen Fahrrad fahren und so die Tage vorübergehen lassen. Also es sollte auch ein bisschen Entspannung sein. Und in den Pyrenäen habe ich ihn eben in die Kraxe gepackt und wir sind irgendwo hochgegangen und haben uns dann auf einen Campingplatz gestellt und haben versucht, eben nicht zu viel Action natürlich zu haben. Ein bisschen Action, damit ich auch meine Bewegung habe und draußen bin. Aber auch die Tage ruhig angehen haben lassen und zwischendrin natürlich auch wieder Fahrtage, weil ist ja schon ein Stück dann da nach Frankreich.
Ja, und ich meine, man hat ja alles da, was man eigentlich sich so wünscht mit Kleinkind, sage ich mal. Das war eigentlich noch ein Baby. Strand, schönes Wetter, auch hier und da gutes Essen wahrscheinlich. Ihr habt es ja euch ganz gut gehen lassen. Ja. Und trotzdem, du sprichst ja auch sehr offen drüber. Du bist ja alleinerziehend. Also es kann auch mal sehr anstrengend werden dann zwischendurch, ne?
Ja, klar, es kann sehr anstrengend werden, eben vor allem, solange man das Kind nicht irgendwo alleine lassen kann oder eben kein zweiter Erwachsener da ist, der das Kind mal kurz übernimmt, ist man ja immer selbst in der Verantwortung und muss es eben auch mit auf die Toilette und in die Dusche nehmen und hat auch nicht mal ein paar Minuten zum Entspannen, weil ja immer man sich selbst ums Kind kümmern muss und das ist eigentlich auch eine der größten Herausforderungen, auch jetzt, wo er schon 5 Jahre alt ist, so null Me-Time zu haben. Zwischendrin muss man einfach mal durchschnaufen oder würde vielleicht gern mal alleine spazieren gehen oder mal in der Hängematte was lesen oder so. Das gibt's einfach nicht, wenn man allein mit Kind unterwegs ist.
Ja, damals war er in Frankreich 5 Monate, glaube ich, ungefähr alt. Ne? Jetzt ist er 5 Jahre alt. Und seitdem ist das Abenteuerleben natürlich weitergegangen. Also Frankreich war wahrscheinlich auch diese, ich glaube, 4000 Kilometer habt ihr da absolviert, quer durchs Land. Das war so ein bisschen der Test, ob es funktioniert. Ne?
Genau.
Vorher Patagonien war ja noch Baby. Das habt ihr irgendwie hingekriegt. Du hattest eine Freundin dabei. Dann, ihr wart aber zu zweit ja in Frankreich, war schon härteres Level.
Ja.
Wie ging es danach weiter? Was habt ihr noch so an schönen Abenteuern erlebt, noch als er klein war?
Ich bin ja auch Reisejournalistin, das heißt, ich bin auch manchmal auf Pressetouren, die habe ich natürlich vor dem Kind alleine gemacht und jetzt realisiere ich halt auch viele Familienstories und schreibe dann über unsere Outdoor-Aktivitäten, die wir zusammen machen, also Bikepacking-Touren zum Beispiel, aber auch Bergtouren, auch mehrtägige Hüttentouren zum Beispiel, worüber ich schreibe, also wir unternehmen auch viel im Alpenraum. Und hier draußen habe aber auch Fernreisen gemacht mit ihm nach Südafrika, nach Costa Rica und natürlich die Reise fortgesetzt mit meinem Landcruiser. Es war eben immer dann nach der Afrika-Durchquerung war mein Plan Panamericana quer durch Südamerika und dann war mir nicht mehr klar, kann ich das jetzt mit Kind tatsächlich angehen, vor allem allein mit Kind. Da war ich durchaus auch unsicher, weil viele ja immer sagen, ja, du hast ja überhaupt keine Angst vor nix und du machst einfach alles, aber klar, mit der großen Verantwortung allein mit Kind, da denkt man schon nach, kann man das jetzt wirklich machen oder nicht? Und hat dann überlegt, drehe ich nur noch weiter eine Runde durch Chile, Argentinien und verkaufe das Auto. Und dann habe ich mir einen Ruck gegeben und mir gesagt, okay, nee, ich mache das jetzt. Und habe nach der Pandemie eben mein Auto abgeholt, quasi in Bariloche und bin in 2 Monaten nach Cusco in Peru gefahren mit meinem Sohn, der war dann gerade 3 geworden, glaube ich. Und habe das dann fortgesetzt, eben die letzten Jahre immer so 2-3 Monatsetappen quer durch.
Und alle, die Kinder haben, fragen sich jetzt, wie hat sie das gemacht mit Kindergarten und so? Und was weiß ich, Arztbesuchen, diese ganzen Untersuchungen, der Bürokratiekram, das geht ja schlecht auf solchen Touren. Wie hast du es organisiert? Zwischendurch in Deutschland wahrscheinlich, ne?
Ja, also wir waren ja nicht die ganze Zeit unterwegs. Er geht schon regulär in den Kindergarten und der Kindergarten ist zum Glück sehr tolerant, weil ich auch am Dorf wohne und man kennt sich ja genau, die finden das auch ganz toll und wir schicken auch unterwegs mal Fotos oder eine Sprachnachricht und erzählen danach davon und für die ist das völlig okay, wenn ich das halt ankündige, dass wir jetzt wieder 2-3 Monate unterwegs sind, dass wir dann weg sind und dann ist aber auch gut, also ich habe schon festgestellt, dass das so für uns das Maximum ist, 2 oder 3 Monate, sowohl für mich als auch für ihn, weil es für mich wahnsinnig anstrengend ist, sich alles um alles alleine kümmern zu müssen und auch allein diese Verantwortung zu tragen und eben campingmäßig sich um alles kümmern zu müssen, als auch für ihn, wo er jetzt älter wird, sind Freunde natürlich wichtiger. Da ist es für ihn auch wichtig, wenn er zurückkommt und wieder im Kindergarten ist und seine Freunde trifft und freut sich dann auch wieder auf so den Kindergartenalltag quasi.
Ja, das Schöne ist ja, irgendwann hat er sprechen gelernt. Das heißt, er kann jetzt auch ganz klar sagen, was er mag, was er nicht mag. Mhm. Früher hast du es natürlich auch mal geguckt, so wie es ihm geht und so. Jetzt mittlerweile kann er sich äußern. Was kommen denn da so für Rückmeldungen vom Sohnemann? Sagt er, das war ein toller Urlaub, Mama? Oder sagt er, ich will wieder los? Oder sagt er auch manchmal, das hättest du besser organisieren können? Solche Dinge?
Ja, das hättest du besser organisieren können, sagt er nicht, weil er natürlich nicht weiß, wie es besser hätte sein können. Aber ja, es kommt natürlich schon manchmal auch Protest, wenn man jetzt ein bisschen länger fahren muss. Das kennen alle Eltern, dass er dann keinen Bock mehr hat und dann muss man sich was einfallen lassen, wie man ihn bespaßt oder bei Laune hält sozusagen. Und es kommt jetzt auch keine Rückmeldung, wie jetzt die gesamte Reise war, aber natürlich von einzelnen Erlebnissen, was er besonders toll fand. Und toll sind natürlich immer die Tiererlebnisse, wahrscheinlich bei den meisten Kindern so. Ja. Da hatten wir einfach unglaublich tolle Tiererlebnisse in Südamerika, also bei der vorletzten Reise in Ecuador im Amazonasgebiet, wo wir im Boot reingefahren sind, zu einer ganz einfachen, rustikalen Lodge und jeden Tag halt zu Fuß durch den Dschungel unterwegs waren oder mit dem Boot und unglaublich viele Tiere gesehen haben. Mhm. Und auch jetzt in Kolumbien waren wir bei so einer Wildlife-Rettungsstation, da waren so Wasserschweine, von denen redet er jetzt auch immer noch. Und immer wenn man ihn fragt, was war am tollsten, dann waren es die Wasserschweine, weil die halt herkamen und die waren zwar wild, aber wussten, sie kriegen da Erdnüsse und haben sich füttern lassen und gab es auch einen Papagei, der gesprochen hat. Und solche Dinge bleiben bei ihm auf jeden Fall hängen. Und er ist auch gerne draußen und schläft auch gerne im Zelt. Und er hat sich auch sehr auf Mamas Geländewagen gefreut, weil er eh ein bisschen technikaffin ist oder vielleicht typisch junge autoaffin. Und er war ganz aufgeregt, wie wir das letzte Mal hingeflogen sind, dass wir jetzt wieder zu Mamas Geländewagen fliegen.
Wie habt ihr das organisiert? Am Anfang musstest du ja ihn irgendwie hinlegen und so eine Art Babyschale. Irgendwann kam dann wahrscheinlich ein richtiger Kindersitz, aber kriegt man das hin, in so einem Geländewagen einen Kindersitz zu montieren? Ich stelle mir es kompliziert vor.
Ja, das geht schon. Also eben anfangs war es die Babyschale hinten drin. Und jetzt ist es ein größerer Kindersitz, habe ich aber eben auch aus Deutschland importiert. Also der bleibt im Auto, damit ich nicht jedes Mal einen Kindersitz mitnehmen muss. Und er sitzt aber vorne bei mir, also auf dem Beifahrersitz.
Besten Blick nach draußen.
Ja, es geht nicht anders, weil ich will ja auch mit ihm reden während der Fahrt. Und wenn ihm mal was runterfällt, dann halte ich halt kurz an und hebe es ihm wieder auf oder ich gebe ihm irgendwas während der Fahrt und ich brauche einfach den unmittelbaren Kontakt dann mit ihm während der Fahrt. Er kann jetzt nicht hinten sitzen. Es hat zwar zwischendrin auch mal irgendwo die Polizei angemerkt, das Kind darf da nicht vorne sitzen, aber er sitzt da gut in seinem Sitz, ist gut angeschnallt. Wir haben sogar einen neuen Gurt gekauft auf der letzten Reise, weil der alte etwas verschlissen war in dem 40 Jahre alten Fahrzeug. Von daher klappt es gut, er ist mein Beifahrer.
Wie habt ihr es mit der Nahrung gemacht? Ich meine, so als erwachsener Abenteurerin kannst du ja einfach auch mal, was weiß ich, dir günstige Nudeln schnell warm machen, so. Aber der Kleine wollte ja am Anfang wahrscheinlich entweder was Gläschen haben, irgendwas Babynahrung halt. Mhm. Jetzt mittlerweile isst er auch das, was du so unterwegs kriegst oder kaufst du speziell immer noch einen für ihn?
Nein, das ist eine Riesenherausforderung. Das ist eigentlich fast eine der größten Herausforderungen auf Reisen, mein Kind zu ernähren, weil er leider sehr wählerisch ist und ein sehr schwieriger Esser. Also kennen bestimmt auch viele Eltern. Er hat irgendwie bis er zwei war oder so alles gegessen und dann nur noch Nudeln und Gnocchis und
immer Nudeln, ne?
Und Pommes. Und ja, genau, ich mache dann viel Nudeln, würde gerne was anderes essen, aber er will auch nicht zweimal kochen, dass ich was anderes habe als er. Und mit dem Local Food ist es dann sehr schwierig. Er isst auch an Obst nur Äpfel und Bananen und dann mag er aber auch nur unsere Importbananen. Und wenn es dann die süßen Tropenbananen gibt in Ecuador oder Kolumbien, dann mag er die nicht. Und Äpfel gibt es in den Tropen ja eigentlich auch nicht, außer jetzt importierte in den großen Supermärkten. Und dann bin ich da in den Supermärkten auf der Suche nach irgendwelchen Import-Gnocchis und grünem Pesto, weil er das isst. Ja, es ist eine Herausforderung. Manche Sachen nehme ich von daheim mit und sonst kriegen wir es schon irgendwie hin, aber ja, es ist schwierig.
Ich finde es wirklich beeindruckend, wie du es trotzdem alles so hinbekommst und ihr habt ja weiter Spaß, ne? Sonst würdet ihr es ja nicht machen, es wäre sonst völlig verrückt. Für alle Eltern, die das jetzt hören und sich denken, lange Autofahrten mit dem Kind, irgendwann meckert das Kind. Irgendwann muss ich es ablenken. Irgendwann wird es richtig stressig. Du scheinst ja irgendwie Geheimtipps zu haben. Wie kriegst du es hin, dass der Kleine trotzdem Spaß behält, auch bei längeren Autofahrten?
Also er hat so in der Mitte, zwar zwischen meinem Sitz und seinem Sitz, hat er so eine Kiste mit Lego-Bausteinen und auch so Lego-Platten. Da spielt er recht gut. Und das hatten wir zum Beispiel als Kinder auch schon. Mein Bruder und ich, mein Vater hatte so einen Schwenkarm mit einer Lego-Platte hinten installiert, sodass wir da Lego bauen konnten während der Fahrt. Er darf natürlich auch mal Hörspiel anschauen und wenn es nicht mehr geht, dann kann er auch mal am iPad was anschauen, also wie das andere Eltern auch machen am Tablet. Ja. Also das haben wir schon auch dabei. Aber sonst, ich spreche mit ihm, wir machen auch Spielchen unterwegs. Zum Beispiel, wer als erster eben was sieht, die Klassiker. Oder wir haben auch schon Kurvenschilder gezählt bei langen Fahrten in den Anden, wo es ja die ganze Zeit kurvig rauf und runter geht, dass wir einfach das so spielerisch auch das Zählen geübt haben und solche Dinge, von da kriegt man das schon irgendwie rum. Und natürlich genug Pausen machen, dass er sich zwischenzeitlich auch bewegen kann.
Wie waren so die Reaktionen in den verschiedenen Ländern, die ihr schon bereist habt? Weil es war ja mal so, du kamst erstmal mit dem Landcruiser da so angefahren, bist ausgestiegen und die Leute gucken vielleicht schon und denken sich dann, aha, auch noch ein Kind mit drin, aber mehr nicht. So, kommen dann auch mal Fragen, du alleinerziehend in der Welt unterwegs, wie kriegst du das hin? So auch respektvolle Blicke wahrscheinlich.
Ja, da kriegt man schon viele Reaktionen, natürlich gerade auch bei den Latinos, wenn man dann Polizeikontrolle hat oder an der Grenze ist und die schauen ins Auto und dann so, ja, ganz allein, dann schauen sie überall im Auto rum, ob nicht doch noch irgendwo der Mann drin sitzt und sind dann schon sehr erstaunt. Aber die Südamerikaner sind ja auch unheimlich kinderlieb, von daher kriegt man da auch durchgehend eigentlich positive Resonanz und mit einem kleinen blonden Kind, die sind immer hin und weg. Also ja, klar. Von daher hat man da auch ein bisschen einen Kinderbonus.
Und so auf den Campingplätzen und so, ihr seid ja immer auch dann irgendwo mal für ein paar Tage, kommt da so ein bisschen unter, man kommt in Kontakt mit anderen Zeltnachbarn zum Beispiel. Sind auch schon Freundschaften entstanden? Hast du auch vielleicht andere Alleinerziehende kennengelernt oder ist das wirklich sehr, sehr selten auf der Welt, was du so machst?
Nee, also eine andere Alleinerziehende, die allein mit Kind und vielleicht auch Fahrzeug unterwegs ist, habe ich nicht kennengelernt.
Nee. Ja, guck mal,
also es ist schon, das ist schon was Besonderes. Ja. Also es ist schon was Besonderes, wenn ich auf einem Campingplatz mal eine alleinreisende Frau mit ihrem Fahrzeug treffe. Das kommt schon selten vor. Und da habe ich zum Beispiel jetzt in Kolumbien an der Karibikküste eine Holländerin kennengelernt, die auch mit einem alten Landcruiser unterwegs war. Also ein bisschen moderneres Fahrzeug als meins, aber auch einem Landcruiser. Und auch in Afrika gestartet ist, wie ich, und von Cape Town nach Uruguay verschifft hat. Und das war schon was Besonderes, weil man eben nicht viele andere Frauen trifft, die allein mit dem Geländewagen da kreuz und quer durch Südamerika unterwegs sind. Und mit der habe ich mich zum Beispiel angefreundet. Die hat uns auch begleitet nach Cartagena und hat dann auf meinen Sohn aufgepasst, während ich die ganzen Verschiffungsformalitäten gemacht habe und das Auto in den Container gepackt habe. Und da verbündet man sich dann schon so ein bisschen, weil es einfach selten vorkommt, dass zwei Frauen so unterwegs sind. Ja,
das glaube ich. Ja. Und du willst das ja auch weitermachen, ne? So Blick in die Zukunft ein bisschen. Das war jetzt nicht das letzte Abenteuer, aber der Landcruiser ist jetzt in Panama. Da wollt ihr ja wieder hin bald, ne? Was ist so geplant?
Ja, die größte Organisation ist eben immer zu schauen, wo kann man das Fahrzeug sicher Langzeit parken und wo ist das zolltechnisch eben auch möglich. Und danach plane ich dann auch die Etappen. Und jetzt steht's gut in Panama City, aber es ist relativ teuer, die Monatsgebühr. Und ich hoffe eben, dass es nicht verschimmelt und verrostet mit dem tropischen Klima. Und dann müssen die Flüge natürlich gebucht werden. Ich hatte bisher immer einen One-Way-Flug gebucht, weil ich nicht wusste, komme ich wirklich zu dem Punkt, wo ich hinkommen will nach 2 oder 3 Monaten, weil auch immer sehr viele Pannen sind mit dem Fahrzeug. Also Reparaturen müssen immer organisiert werden. Der hat halt 450.000 Kilometer auf dem Tacho, da ist immer irgendwas. Wow, und ist Jahrgang 85. Ja. Also reparaturmäßig muss immer viel organisiert werden. Teilweise muss ich auch Ersatzteile mitnehmen. Ich habe komplette Motorrevision in Ecuador machen lassen und musste dann Teile aus Perth in Australien organisieren, die dann dorthin geschickt wurden. Also allein mit dem Fahrzeug ist schon immer recht viel zu organisieren. Und dann reisetechnisch, ich mache eigentlich nicht wahnsinnig viele Pläne, weil man eben gerade mit Kind nicht weiß, wie weit kommt man, kann man alles abklappern, was man gerne abklappern will. Ich habe dann so ein paar Highlights, wo ich mir denke, das würde ich gerne sehen. Aber das entwickelt sich dann eigentlich während der Reise. dass man dann doch wieder was auslässt, weil man an einem schönen Platz länger bleibt oder weil es irgendwie besser für uns passt. Und das ist immer so fließend auf der Reise bei mir. Ich mache keinen genauen Reiseplan.
Ja, ist wahrscheinlich mit Kindern auch sowieso das Beste grundsätzlich. Ja. Ist das vielleicht auch so ein kleiner Tipp für Eltern, die mit Kindern eine längere Abenteuertour vor sich haben? Ja. Nicht zu viel planen, auch mal das Spontane zulassen?
Ja, also ich würde da schon sehr dazu raten, soweit es halt möglich ist. Wenn man natürlich Unterkünfte buchen muss, dann ist es schwierig. Aber ich bin schon ein großer Fan davon, das einfach auf sich zukommen zu lassen und dann irgendwo auch mal 2, 3 oder vielleicht auch 4 Nächte zu bleiben, wenn es einem gut gefällt. Mhm. Und das sieht man ja erst, wenn man dort ist, ob es für einen passt und ob es dem Kind gefällt und ob es einem selber gefällt. Und das dann eben flexibel anzugehen und sich Zeit zu lassen und sich aufs Tempo vom Kind oder den Kindern einzulassen und nicht immer weiter zu hetzen, um seine Bucketlist da abzuhaken.
Ja, sehr schön. Ja. Wir können ja noch mal kurz darüber sprechen, was dein Leben sonst noch ausgemacht hat und weiterhin natürlich auch ausmacht. Deine Tätigkeit zum Beispiel als Reiseleiterin, als Reisejournalistin, du verbindest ja auch beides. Es geht oft auch in die Berge für dich. Mhm. Vielleicht sprechen wir noch kurz darüber. Was hast du schon alles Tolles in den Bergen erlebt? Was kann man mit dir auch erleben, wenn man eine Reise ja mit dir bucht? Das ist ja durchaus möglich.
Ja, ich war sehr viel in den Bergen der Welt unterwegs und es sind eigentlich so meine zwei Leidenschaften, eben Berge und Reisen, und konnte das vor der Geburt meines Sohnes auch sehr gut kombinieren, eben weil ich Trekkingtouren weltweit geführt habe, von Nepal über die Vulkane in Indonesien bis zu Südamerika oder auch mehrere Kilimandscharo-Touren. Mhm. Und das ist nach wie vor auch meine Leidenschaft, die Berge. Und ich habe meinen Sohn auch schon viel mit in die Berge genommen, erst in der Kraxe getragen. Jetzt läuft er auch schon mal 800 Höhenmeter selbst und ich führe ihn so langsam ran. Ich bin auch leidenschaftliche Skitourengeherin, habe auch viele Vulkane weltweit mit Ski bestiegen, auch sehr abenteuerliche Touren in Kamtschatka, Japan, USA, Chile. Und ja, das vermisse ich schon manchmal, dass ich das jetzt noch nicht machen kann. Aber wir waren zum Beispiel am Wochenende beim Skifahren und so langsam lernt er das auch und habe ich die Hoffnung,
kommt ja alles
dass,
wieder.
Das, dass das alles wiederkommt. Ja, genau. Und dass es ihm genauso viel Spaß macht wie mir.
Was gab es da so an krassen Geschichten vielleicht auch in deinem, ich nenne es jetzt mal, alten Leben, auch wenn du gerade eigentlich ja dieses Leben nur auf Pause gedrückt hast? Mhm. Ich kann mir vorstellen, da gibt es manchmal besondere Momente, so als Reisegruppenleiterin, mhm, vielleicht Menschen, die sich ja so ein bisschen besser eingeschätzt haben in ihren Skifähigkeiten zum Beispiel oder konditionell. Was hast du da schon alles am Berg erlebt an besonderen Geschichten?
Oh, da habe ich natürlich schon Anekdoten. Viel erlebt. Also jetzt mit Gruppen, eben zum Beispiel in Nepal auf einem anspruchsvollen Trekking, Taulagiri-Umrundung, da sind wir mal in einen Whiteout geraten und auch die Sherpa-Mannschaft wusste nicht mehr, wo es lang geht. Und es hat geschneit und geschneit und man hat keine 2 Meter mehr gesehen, so ungefähr. Und dann mussten wir, weil wir den Abzweig sozusagen, gab ja keine Markierung, es war über 4000 Metern Höhe, verpasst hatten, quasi ins Unbekannte absteigen, weil es wir in der Höhe nicht hätten übernachten können und auch kein Wasser gab, und kam noch ein Gewitter dazu und wir mussten einen Platz suchen, wo wir keine Lawinen runterkamen. Also das war schon sehr kritisch, da alle irgendwie in Sicherheit zu bringen, und ein halbes Jahr später sind da auch 3 Menschen ums Leben gekommen auf genau der Runde, die erfroren sind, auch im Whiteout. Also man erlebt dann schon Situationen, die natürlich nicht mehr so schön sind, wo auch ein bisschen Glück dazu gehört. Wir haben dann bivakiert am nächsten Tag, war wieder schönes Wetter und konnten dann gut absteigen zum Glück, aber haben da die richtige Entscheidung getroffen, dass wir eben abgestiegen sind. Und ich hatte mal einen schweren Bandscheibenvorfall auf einer Ski-Expedition im Yukon, auf dem größten Eisfeld abseits der Polarregionen, auf dem Kluane Icefield. Da sind wir auch im Schneesturm stecken geblieben, mussten alle 2 Stunden schaufeln und unsere Zelte wieder freischaufeln und unsere Küchenhöhle. Und wahrscheinlich von dieser Schaufelbewegung habe ich dann Bandscheibenvorfall gehabt. Ich wusste nicht, was es ist. Ich hatte nur abartige Schmerzen und kein Schmerzmittel hat mir was geholfen. Und wir mussten aber trotzdem weiter, noch 3 Tage lang. Ja. Und das sind dann schon extreme Situationen, bei denen man sich auch fragt, was mache ich jetzt eigentlich hier? Aber gehört zum Abenteuerleben eben auch dazu.
Manchmal wird es ja auch richtig lustig. Also es gibt ja auch schöne, lustige Anekdoten, die du erzählen kannst. Ich denke da gerne an den Schwerhörigen auf dem Kilimandscharo. Was genau war da los?
Ja, also ich habe sehr viele skurrile Geschichten von Reiseteilnehmern. Da könnte ich schon ein ganzes Buch damit füllen. Irgendwie, ich bin da schon von Reiseleiterkollegen. Teilweise haben die sich schon über mich lustig gemacht, weil ich immer die speziellsten Gäste hatte irgendwie. Okay. Da am Kilimandscharo. Das war ein 85-Jähriger, dessen Lebenstraum es war, eben den Kilimandscharo zu besteigen. Da hatte ich mich dann schon gefragt, ja, mit 85 wäre das nicht mal früher möglich gewesen. Aber er war für sein Alter schon sehr fit, muss man sagen, hat viele Weitwanderungen irgendwie in Deutschland gemacht, aber jetzt war jetzt nicht so der Bergmensch, aber es war okay. Und er war halt viel langsamer als die Gruppe. Da habe ich ihn extra Guide mit abgestellt sozusagen, bin am Anfang immer noch hin und her gelaufen, um zu schauen, ob es ihm gut geht, weil man es in der Höhe ja auch nicht weiß. Da kann es auch jederzeit Probleme geben. Und er hat sich dann am Mount Kenia, den wir zum Akklimatisieren erst bestiegen haben, schon ganz gut geschlagen, obwohl es die ganze Zeit geregnet hat. Aber eben seine Hörgeräte waren dann irgendwie kaputt und am rechten Ohr hat er noch ein bisschen besser gehört. Dann habe ich ihm halt immer das Programm da ins rechte Ohr geplärrt, dass er auch weiß, worum es geht am nächsten Tag. Ja. Und er war sehr schlecht ausgerüstet, hatte eine Jeansjacke und Jeans an und nicht so richtig warme Sachen. Und gut, am Kilimandscharo war dann die Abmachung, er geht eben mit seinem Guide und wenn er noch im Aufstieg ist, wenn wir vom Kraterrand schon wieder runterkommen, dann dreht er mit uns um und so war es auch. Also 200 Höhenmeter ungefähr unterm Kraterrand musste er damit uns umdrehen, war auch völlig geschafft. Mhm. Aber ja, hat dann trotzdem seine Urkunde gekriegt, das habe ich dann schon geklärt mit der Nationalparkverwaltung.
Stellt mir halt lustig vor, weil an sich im Schnee und so, es ist ja, oder auf dem Berg ist ja nicht unbedingt laut, man muss ja gar nicht schreien, aber du musstest ihn dann immer anschreien, oder?
Ja, sonst hätte er es ja noch nicht gehört. Also das war schon eine sehr skurrile Geschichte, weil er im Endeffekt hat sich dann auch herausgestellt, er wollte den Kilimandscharo besteigen, weil es mal der höchste deutsche Berg war, die Kaiser-Wilhelm-Spitze.
Von daher
war das dann auch ein bisschen schwieriger. Aber ja, das sind dann auch Herausforderungen als Reiseleiterin, wie man das dann irgendwie hinkriegt, so jemand auch noch mitzunehmen sozusagen.
Und dann war ja da noch einer, ein ganz spezieller Typ, nämlich der Mann mit Aktentasche.
Ach so, ja, ich habe so viele Geschichten. Ja, da hatte ich auch mal einen dabei, der hatte immer sein Aktenköfferchen in der Sahara dabei, genau, da war sein Pass drin und seine 100 Filme, irgendwie Diafilme oder was er dabei hatte und sein Flugticket, hat er immer sein Aktenköfferchen bei den Wanderungen in der Wüste mit dabei gehabt und dann hat er auch irgendwie Wasserflaschen gesammelt und immer alles dreifach dabei gehabt, weil es könnte ja irgendwas kaputt gehen oder verloren gehen.
Klar.
Und dann waren wir auf dem Tassili-Plateau oder in Algerien, so Sandsteintürme und Formationen, ein einziges Labyrinth. Und da ist er dann irgendwie allein losgezogen, um sich einen Platz zu suchen unterm Überhang. Wir haben im Freien übernachtet und weil der eine Platz nicht gereicht hat, musste er noch einen zweiten suchen. Und hat sich dann verirrt. Und dann ist er eben nachmittags nicht zum Treffpunkt aufgetaucht. Und wir haben gerufen und dann die Mannschaft ausgesendet, um nach ihm zu suchen. Und dann haben sie ihn eben ziemlich geschafft irgendwo gefunden. Hatte sich im Verlaufen auf dem Weg, um Übernachtungsplatz oder Lagerplatz zu suchen.
Und die Aktentasche
hatte er da nicht dabei.
Ach, nicht mehr?
Die war nämlich dann im Lager, weil er wollte ja eigentlich nur einmal um die Ecke gehen quasi und einen Überhang suchen, wo er sich dann wo er dann schlafen kann. Und da hat er den Aktenkoffer mit seinen 10 Wasserflaschen und das Zeug eben nicht dabei.
Er hat nur mit Aktentasche funktioniert, der Mann wahrscheinlich.
Ja, genau.
Völlig verrückt. Ja, spannend, was du schon alles erlebt hast. Und jetzt mittlerweile erlebst du vielleicht auch mal skurrile Dinge mit deinem Sohn. Es ist immer was los in so einem Abenteuerleben, das hört man da schon raus. Und irgendwann kommen die Berge ja wieder und irgendwann willst du ja auch wahrscheinlich wieder Reiseführer, so wie früher, schreiben. Aktuell lebst du ja zum Beispiel auch davon, dass du ja reisejournalistische Geschichten einfach mitbringst von deinen Abenteuern. Und das scheint ja irgendwie zu funktionieren. Trotzdem frage ich mich die ganze Zeit, wie kann die das finanziell alles so hinkriegen und organisatorisch, dass es irgendwie Sinn macht?
Ja, es ist auch eine große Herausforderung, auch weil auch immer mehr Magazine sterben, auch während der Corona-Zeit einige Reisemagazine eingestellt wurden. Und für mich war es auch eine große Umstellung von hauptsächlich meinen Bergthemen, weil ich mir das ja so aufgebaut habe, dass ich wirklich Kontakte zu allen Berg- und Outdoor-Magazinen habe, jetzt ein bisschen mehr auf die Familienschiene zu kommen, weil ich meinen Sohn ja praktisch immer dabei habe und nicht mehr so viel Recherchen alleine machen kann und musste mich da auch ein bisschen neu aufstellen, dass ich mehr über Familienthemen schreibe und auch mehr Kontakte habe zu so Familienmagazinen. Aber in der Kombination mit den Reiseführern und auch ab und zu mal eine Reiseleitung oder Fachbegleitung, also im Herbst werde ich eine Marokko-Tour als Fachreferentin, nennt sich das, begleiten. Da teile ich halt mein Fachwissen und halte Vorträge.
Und du bist auch bei Globetrot dabei, ne? Im Sommer, glaube ich, auf einer Freiluft.
Beim Freiluftfestival am Chiemsee, da halte ich einen Workshop, so nach dem Motto vom Vanlife zum Overlanding. Also wenn für Leute, die jetzt mit ihrem Campingmobil zum Beispiel schon viel in Europa unterwegs waren und jetzt vielleicht mal eine Langzeitreise mit Fahrzeug planen oder auch ganze Kontinente durchqueren wollen, so wie ich, Afrika oder Südamerika, gebe ich so alle Tipps, die man braucht und was wichtig ist für die Grenzüberquerung, für die Formalitäten, für, was Ausrüstung betrifft und einfach sich trauen, länger loszufahren, ja.
Ich finde das so spannend. Also klar, unsere Zeit hier ist leider ein bisschen begrenzt, aber wir könnten ja 1000 Episoden wahrscheinlich produzieren. So viel ist schon passiert in deinem Leben und du bist ja noch jung, da kommt ja noch so viel. Das Abenteuerleben mit Sohn, er ist jetzt ja 5, ne? Das geht ja erst so richtig los. Also ja, was soll denn da alles noch kommen, frage ich mich. Oder denkst du irgendwann, okay, jetzt habe ich so viel gesehen von der Welt, jetzt muss er eh in die Schule, der Sohn. Jetzt werden wir mal ganz seriös und bleiben ein paar Jahre hier einfach irgendwo langweilig in Deutschland.
Na, das wird sicher nicht passieren. Das halte ich gar nicht aus. Das große Fragezeichen ist natürlich immer, was passiert, wenn er in die Schule kommt. Ja. Aber gut, dann hat man immer noch 6 Wochen Sommerferien. Und das werden wir auch irgendwie hinkriegen, weil es war eben während der Schwangerschaft schon so, ja, wie willst du das weitermachen? Das geht doch nicht. Jetzt ist er 5 geworden und ich habe, bis er jetzt 5 Jahre alt war, mein Reiseleben fortsetzen können. Mir wird es auch gelingen, wenn er in der Schule ist, solange er eben nicht laut schreit, nein Mama, ich habe keinen Bock mehr, machen wir was zusammen. Und bisher hat er, glaube ich, viel Spaß dabei. Und für mich ist schon immer die Vorstellung im Kopf eben, dass ich dann vielleicht auch mal Trekkings mit ihm mache und Berge mit ihm besteige und noch aktivere Dinge am Berg quasi, dass wir das Reisen noch weiter ausbauen.
Du, und ich bin mir sicher, es funktioniert. Du hast einen starken Willen. Ich glaube, du hast auch viele Menschen inspiriert, die das gerade hören. Auch Alleinerziehende vor allem finden das, glaube ich, sehr spannend, was du so hinbekommst, auch mit dem Kleinen. Und ich fände es auch mal spannend. Vielleicht möchte er ja auch mal hier im Podcast zu Gast sein. Dann sprechen wir einfach nochmal den rausgehört. Dann haben wir mal die Mama- und Sohn-Perspektive. Und ich habe noch mehr, viel mehr spannende Fragen, glaube ich, weil dein Abenteuerleben gibt so viel her. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du heute hier warst für diese eine Episode. Ich freue mich schon sehr darauf, dass wir dich im Sommer auch live erleben bei einem Freiluftfestival oder Testival, wie es ja heißt, bei Globetrotter. Und weiterhin alles Gute mit Sohnemann und dir und deinen ganzen Abenteuerplänen.
Ja, vielen Dank.
Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.